Wir sind in Apostelgeschichte, Kapitel 18, und für diejenigen, die Bibel brauchen, meldet euch. Und Uli gibt euch gern eine Bibel, damit ihr den Text mitlesen könnt. Wir sind in Kapitel 18 von Apostelgeschichte und wir haben uns mit Paulus Besuch in Korinth beschäftigt, ziemlich ausführlich. Wir haben uns den Korintherbrief mit angeschaut und haben gesehen, wie Paulus es schwer hat in Korinth. Dennoch sagt Gott zu ihm: Fürchte dich nicht, Paulus, sondern rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir und ich habe hier ein großes Volk in diese Stadt. Gott sieht Dinge, die Paulus nicht sieht. Und ja, Korinth wird sich entwickeln zu einer der größten charismatischen Gemeinden Asiens, da in Griechenland oder Osteuropa. Der Widersacher spürt das und bewegt die gesetzlichen Juden. Kriegt er keinen Ton, oder? You're not getting anything, Bill. Try sitting a little bit further back there. I don't know. You getting something now? Or is, are you sure? Yeah? Die gesetzlichen Juden schleppen ihn vor Gallio, das ist der Statthalter, und machen eine Anklage. Gallio will aber nicht handeln, denn er meint, das sind eure internen Probleme. Was kommt ihr zu mir mit euren Namen und Gesetzeslehre? Ordnet das doch intern. Und die Bibel sagt uns das, auch gerade als neutestamentliche Gemeinde, wo sollen wir unsere Probleme klären? Doch hier drin in der Gemeinde. Wir sollen uns nicht vor der Welt da in der Wolle haben. Aber die Juden sind ja so aufgebracht, dass sie den Paulus regelrecht verprügeln vor dem Statthalter. Und es geschieht das, was nie geschehen sollte, oder? Niemals. Deswegen warnt uns Gott und gibt Gott uns Strukturen, in denen wir uns bewegen sollen, auch als Gemeinde. Und wenn wir Acht haben und uns in den gegebenen Strukturen bewegen, dann passiert sowas nicht. Also stellt euch vor, was Gallio da gedacht hat über die Juden. Sind das Menschen oder Tiere oder was? Was machen die hier? Verprügeln ihr Brüder, ne? Wegen irgendwo Gesetze oder Äußerungen, die er gemacht hat. Statt sich mit ihm zu unterhalten und mit ihm also liebevoll und geduldig umzugehen, sie verprügeln ihn. Das ist ja eine finstere Sache hier mit den Juden, eine finstere Religion. Das ist mit Gewissheit nicht Sinn und Ziel des Evangeliums, oder? Und die Juden hatten das Evangelium. Nicht das Ganze, aber sie hatten das Evangelium des Alten Testamentes. Und nun hörten sie von Dingen, die für sie neu waren und waren nicht einmal bereit, sich das genau anzuhören und mit auseinanderzusetzen, sondern haben das abgelehnt. Und auch Paulus persönlich haben ihn ergriffen, verprügeln und rausgeschmissen aus der Stadt. Paulus kehrt aber zu seinen Geschwistern, Vers 18 von Kapitel 18, und bleibt noch ein Weilchen bei seinen Geschwistern. Er lässt sich da massieren, die Wunden heilen, trösten, ermutigen. Die singen ihn Lieder und bauen ihn wieder auf. Dann nimmt er aber Abschied, denn Paulus weiß, es muss vorangehen. Und das sehen wir hier in diesem Kapitel, wie Paulus nicht nur von einem inneren Muss getrieben ist. Es ist ein Mensch, der sich bewegt, der ist Evangelist. Er mag nicht sitzen bleiben, aber er versteht den Zeitpunkt, wo Gott möchte, dass er weitergeht. Er weiß, wann der Zeitpunkt gekommen ist, weiterzugehen. Er hat Ziele, er hat kurze Ziele und hat auch ein langes Ziel. Und sein Ziel ist Jerusalem. Und er geht jetzt langsam nun zurück nach Jerusalem zu seinen Geschwistern da und lässt sich da nicht von abbringen, von seinen eigenen Problemen, von dieser Schlägerei. Er genießt die auferbauende oder den auferbauenden Dienst der Geschwister und nimmt Abschied, segnet seine Brüder und zieht weiter und nimmt mit sich Prisca oder Priscilla und Aquila. Die waren ja Judengeschwister aus Rom. Die waren da in Rom verfolgt worden vom Kaiser und sind nach Korinth gekommen, haben eine klare Führung Gottes erlebt, indem dass sie nun zufällig in Korinth nun Paulus trafen. Und Paulus hatte denselben Beruf wie die beiden und die haben dann gemeinsam da gearbeitet im praktischen Sinn, denn Paulus wurde niemandem zum Last, zumindest nicht unnötig. Er arbeitete, er ernährte sich selber. Man weiß nicht, warum er hier sich noch ein bisschen Zeit nimmt. Es kann sein, dass er seine Schiffsreise nach Jerusalem erarbeitet hat, da in Korinth, bevor er abgereist ist. Dann er nahm ja Aquila und Priscilla mit. Er lässt die da nicht einfach stehen in Korinth, in diesen, ja, diese Situation, die eigentlich zumindest mit Höchstwahrscheinlichkeit eine Überforderung gewesen wäre für den anderen. Er denkt, naja, in Ephesus, na, da ist die Gemeinde etwas länger, die Geschwister sind etwas weiter und Gott wird sie da gebrauchen für eine Zeit. Er nimmt sie aber also mit. Und er zieht ein bisschen nach Süden und zwar zu einem Hafen ganz in der Nähe von Korinth. Und nämlich in Kenchrea. Und da geht er zum Putzer und lässt sich eine Glatze schneiden. Ich weiß nicht, ob er sich auch ein Ohrring durch die Nase ziehen lassen hat. Ich glaube nicht. Aber eine Glatze hat er sich rasieren lassen. Und nicht, weil es damals in war, sondern weil er, steht hier, eine Gelübde hatte. Paulus war der Apostel an den Heiden. Dennoch liebte er sein Volk. Sie haben ihn verprügelt und er liebte sie. Er hat sie nicht provoziert. Dann diese ganze Sache mit des Gelübde war etwas Jüdisches. Etwas, was er eigentlich gar nicht mehr erfüllen musste. Es war das Alte Testament. Genauso wenig wie Beschneidung. Hatte eigentlich nichts zu tun mit Gelübde, aber er hatte sie lieb und wollte nicht unnötig ihnen provozieren. Er hat sich so weit es ging gefügt. Und ein Mensch, der liebt, der tut es. Auch wenn er gefasst, abgelehnt wird und sogar körperlich missbraucht wird. Er passt sich diesen. Da kann kein Mensch Paulus hier einen Vorwurf machen. Ich hätte das nie gemacht. Ich hätte genau das Gegenteil gemacht. Ich hätte provoziert. Ich hätte zurückgehauen. Paulus aber in alle Demut und Barmherzigkeit passt sich hier seine Juden an. Er hat ein Gelübde. Wir wissen nicht, was für ein Gelübde. Die Nazirea hatten diesen Brauch. Die Nazirea waren ein Volk, das oder ein Teil des Volkes, die ihren Leben Gott geweiht hatten. Einige fürs ganze Leben, andere nur für eine gewisse Zeit. Und wir wissen, dass Simson ein Nazirea war. Wir wissen, dass meiner Ansicht nach der Johannes der Täufer war auch. Samuel, auch ein Nazirea, die hatten ihr Leben Gott geweiht. Aber das war nicht Das einzige Brauch innerhalb des Nazireatums gab es Menschen, die für eine gewisse Zeit aus einem bestimmten Grund Gott ihr Leben auf eine besondere Weise geweiht hatten. Und sie hatten geschworen, während dieser Zeit sich die Haare nicht zu schneiden, keinen Toten anzurühren und keinen Wein zu trinken. Entweder fürs Leben oder für eine gewisse Zeit. Und Paulus hat es offensichtlich für eine gewisse Zeit. Wir sehen oft Bilder von Paulus. Ich denke, hier kann man eine Menge dazu lernen, so wie Paulus ausgesehen hat. Die haben sich auch nicht Bart rasiert. Also er muss ziemlich vollhaarig gewesen sein, der alte Paulus. Er passt sich also in alle Liebe seine jüdischen Brüdern an, auch in ihren Bräuchen. Paulus zieht aber dann weiter hier mit seinen zwei Geschwistern und kommt nach Ephesus. Das ist quer über das Ägäische, wenn ich das recht habe, habe ich das richtig? Ägäische Meer, etwa 200 Kilometer mit einem Schiff nach Ephesus. Und er ließ die beiden dort zurück, also Priscilla und Aquila. Er lässt sie zurück und wir hören später im Kapitel von den beiden und sehen, dass es echt Gottes Führung gewesen ist. Er schreibt auch später an den Römern Ende des Briefes und erwähnt sie, grüßt. Und da schreibt er Prisca, nicht Priscilla, sondern Prisca und Aquila. Grüßt die beiden von mir. Also er hat sie am Herzen, das sind letzten Endes ja seine Mitmissionare da, seine Mitarbeiter im Reich Gottes. Er aber ging in die Synagoge und redete mit den Juden. Hier haben wir es wieder. Paulus weite Herz. Er war nicht gesetzlich. Das, was er tat mit, ach ja, ich habe nicht erklärt, Ende, also am Ende diese Gelübde war der Brauch, dass derjenige, der sich für die gewisse Zeit Gott sein Leben geweiht hatte, aus irgendeinem bestimmten Grund, dann die Haare ganz abgeschnitten hat und sein Körper gereinigt hat. Das waren lange, komplizierte Rituale. Und die hat Paulus alle eingehalten. Er hat das alles mitgemacht, um seine Juden nicht zu provozieren. Jetzt kehrt er aber zurück in der Synagoge, zurück zu seinen Juden. Und die Juden in Ephesus sind ganz anders als die Juden in Korinth. Da herrscht ein anderer Geist. Und sie kamen nach Ephesus und er ließ die beiden dort zurück. Er aber ging in die Synagoge und redete mit den Juden. Sie baten ihn aber, dass er längere Zeit bei ihnen bleibe. Also denen hat das geschmeckt, was Paulus denen so mitgeteilt hat. Sie hatten ein offenes Herz. Sie waren offen für den Heiligen Geist, offen für seine Auslegung. Und die waren nicht nur offen, sondern hungrig. Bleib hier. Paulus, der muss also im Wort nicht nur gewandt gewesen sein, das wissen wir, ist ein studierter Mann, aber muss auch eine wahnsinnige gute Gabe gehabt in der Auslegung. Leute haben ihn gern gehört. Doch er willigte nicht ein. Oft sagen wir als Christen, wir müssen uns von der Situation leiten lassen, ne? Also wenn etwas gut ankommt, dann ist es vom Herrn, dann bleiben wir da. Wenn etwas nicht ankommt, dann gehen wir. In Korinth hat er Probleme gehabt, er blieb aber noch ein bisschen. Wir wissen nicht, wie lange, wir wissen insgesamt, war er mindestens 1,5 Jahre in Korinth. Und das würde heißen, dass dies bisschen schon einige Zeit war. Er hat sich vorbereitet auf eine Rückreise, hat sich aber Zeit genommen für die Geschwister da in Korinth. Noch hier in Ephesus geht es nur ganz kurz. Er sagt, nein, leider nicht, ist toll und alles andere, aber ich habe ein Ziel. Doch er willigte nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sprach, will es Gott, so will ich wieder zu euch kommen. Und er fuhr weg von Ephesus. Also, so Gott will und ich lebe, komme ich wieder. Nicht ich komme wieder, ich komme gewiss wieder. Ich mache das. Klar, lass uns mal, ich hole mir meinen Terminkalender und wir machen einen Termin. Und du kannst dich drauf verlassen, ich bin da. Ein Wort ist ein Wort. Das hat er nicht gesagt. So Gott will. Paulus musste in seine Zielstrebigkeit, Flexibilität mit einbauen. Er wollte geführt werden vom Geist Gottes. Er wollte nicht sein Leben verplanen. Er wollte nicht Menschen gefallen, sondern er wollte Gottes Wille tun. Und das war viel wichtiger. Hier im Vers 21 finden wir im deutschen Text weder in Luther noch in der Elberfelder und andere Übersetzungen, die ich aufgeschlagen habe, einen Satz, das im King James drin steht. Es steht in King James und Gott sei Dank auch in die deutsche konkordante Übersetzung. Und zwar, da steht, sondern nahm Abschied von ihnen und sprach, das kommende Fest in Jerusalem muss sich auf jeden Fall feiern. Will's Gott, so will ich wieder zu euch kommen. Und eigentlich, dieser Satz ist logisch und wesentlich. Paulus hat hier ein Ziel. Er will zu seinen Brüdern, und das wird im Text deutlich. Und ich bin der Überzeugung, dass dieser Satz damit hineingehört, warum Luther und der Elberfelder es nicht mit drin haben, weiß ich nicht. Da musste ich noch forschen, hatte keine Zeit. Aber Paulus sagt, und ich gehe davon aus, dass die King James wie auch die konkordante Übersetzung hier das ganze Wort niedergeschrieben haben, steht, das kommende Fest in Jerusalem muss ich auf jeden Tag feiern. Will's Gott, so will ich wieder zu euch kommen. Und er fuhr weg von Ephesus. Und er kam nach Caesarea. Caesarea, wir lesen auch von Joppa, oder? Joppa war eigentlich der Haupthaufen, Hafen. Aber es wurde eigentlich zu ein gefährlicher Haufen. Es gab da viel Ärger in Joppa, viel Schlägereien, viel Diebstahl. Und Herodes hat aus diesem Grund, und das kann man heute noch sehen, bin da gewesen, Caesarea aufgebaut. Und Caesarea wäre eben nun jetzt der Hafen, wo sie alle angekommen sind. Er hatte sozusagen einen neuen Flughafen gebaut. Paulus kommt also in Caesarea an und ging hinauf nach Jerusalem und grüßte die Gemeinde und zog hinab nach Antiochia. Also, sein Ziel war die ganze Zeit schon ab Korinth, Jerusalem. Er landet in Caesarea und geht hinauf nach Jerusalem. Und dann kehrt er wieder zurück nach Antiochia. Antiochia ist, wenn ihr hier Antiochia habt, entschuldige, wenn ihr hier Jerusalem habt, ist Antiochia hier im Norden, ziemlich direkt nördlich von Jerusalem, etwa 400 Kilometer. Und Antiochia war eigentlich Paulus zu Hause. Jerusalem, da war die Muttergemeinde. Das war sozusagen Calvary Chapel Murrieta oder Costa Mesa. Da waren alle die großen Apostel. Da war Johannes und da war Petrus und da war Jakobus. Und die waren da in der Gemeinde und haben gelehrt und verkündigt. Paulus Gemeinde aber, und es gibt eine Spannung zwischen diese beiden Gemeinden. Das wird eigentlich klar in Apostelgeschichte und auch in der Kirchengeschichte grundsätzlich. Es war aber eine gesunde Spannung, es war keine negative Spannung. Die Muttergemeinde, so war das große Nest, ne, wo alles aufgebaut wurde, wo eigentlich jeder hinging, wie auch Paulus hier, um sich einfach zu melden, ab und zu in der Muttergemeinde, damit die Aposteln informiert sind über Stand der Dinge. Und das war Paulus Anliegen sicherlich, einfach sein Dienst sich nochmal von den Aposteln da absegnen zu lassen, zu erzählen über ja, seine Reisen. Und er war ja weit gereist. Er hatte so viele, er war der Evangelist aller Evangelisten. Er war bekannt in Asien und Osteuropa wie kein anderer. Er hatte Gemeinden gegründet, er hatte evangelisiert, er hatte einen Heilungsdienst, er war ein großer Mann Gottes, kehrte aber und machte sich zum Punkt, zu einem wichtigen Fest, sich die Ordnung der Gemeinde zu fügen. Und das tun viele große Männer heute nicht mehr. Sie sind geistlich selbstständig, sie sind von ihrer Inspiration selbstständig, sie sind im Alltag selbstständig, sie sind ihre eigene Herren. Paulus war groß und er schreibt selber, wenn jemand hier mal luchtet und wenn jemand wirklich was bewegt hat, das bin ich. Er ist da ganz nüchtern. Er kann sehen, wie Gott ihn gebraucht hat. Aber dennoch stellt er sich nicht über die Aposteln in der Gemeinde in Jerusalem, sondern er kehrt zurück, informiert. Er leistet, wie heißt es auf Deutsch, er weiß, dass er da Rechenschaft ablegen muss. Er weiß, dass er ein Mitarbeiter ist von einer großen Bewegung. Und das ist ihm, wie gesagt, sehr wichtig. Er macht sich also auf den Weg nach Jerusalem und besucht die Brüder da. Wir wissen ja, dass, wie gesagt, Paulus der Evangelist und Apostel war und dass die anderen Brüder in Jerusalem, das waren ja die Bischöfe, ne? Der Petrus und der Johannes und Jakobus, sie waren geprägt in ihre Lehre von der Gemeindearbeit, in dem sie standen. Das war ja die große Muttergemeinde. Und Jakobus, wissen wir, von seinem Brief, dass er sehr die Ebene hat, eine sehr praktische Ebene. Er sagte, schau dir meine Werke an und du wirst sehen, dass ich glaube. Paulus aber in Römer hat einen ganz anderen Anliegen. Nicht durch Werke, sondern durch Glauben werden wir gerecht. Jakobus aber auf der anderen Seite, hier sehen wir diese Spannung schon, diese gesunde Spannung zwischen den beiden. Denn wir brauchen beides, beide stimmt. Das ist der Gleichgewicht. Das muss recht abgewogen werden. Da muss Gleichgewicht vorhanden sein. Paulus sagt, nicht durch Werke, sondern durch Gnade. Jakobus sagt, und Jakobus ist Jesus' Bruder, und er ist eigentlich Leiter der Gemeinde da in Jerusalem, soweit ich das verstehe, hat er auf jeden Fall eine hohe Position, wenn nicht die Position in der Gemeinde. Er sagt, ja, von wegen Glauben ohne Werke. Glaube ohne Werke ist tot. Und wie gesagt, wir wollen uns nicht damit beschäftigen, das stimmt. Denn aus dem Glauben kommen die Werke heraus. So ist ein Glaube ohne Werke, Glaube aber tot. Und das ist, was wir sehen, das ist Religiosität. Ein ich-bezogenes, selbstsüchtiges Leben, da wo Religion Mittel zum Zweck ist. Aber nicht selbstlose Hingabe an Gott. Also Jakobus sagte, meine Werke zeigen dir mein Glaube. Und Johannes war ja ein sehr frommer junger Mann. Ne? Der war derjenige, der Jesus so lieb hatte und immer ganz nah bei Jesus war. Und er war sehr behütsam, sehr vorsichtig. Und das, was er verkündigt hat, ganz stark, war, Kinder, Geschwister, hält euch fern vom Götzendienst, schreibt er. Diesen ganzen Dreck und Mist in der Welt. Ist alles schmutzig. Gott will ein geheiligtes Leben, das war Johannes. Und geheiligt heißt fern von all den schmutzigen Wegen und Gewohnheiten von Menschen in der Welt. Wieder ein richtiger Pastor, oder? Und Petrus sagte, seid nüchtern und wachsam. Dann der Teufel, der geht umher wie ein Löwe und sucht, wenn er auffressen kann. Das sind richtige Pastoren. Die sind da für Gemeindebau. Paulus ist aber der Evangelist, Gemeindegründer, Apostel. Und der ist anders geprägt. Und seine Gemeinde ist auch anders geprägt. Beide sind aber, wie gesagt, wichtig. Und am wichtigsten von alle ist, dass wir uns auf biblische Weise einander unterordnen und bereit sind, voneinander zu lernen. Das Wochenende, wo George Weller hier war, habe ich gedacht, Mann, wenn er das nicht noch weiter durchzieht, brauchen wir überhaupt nicht umzuziehen. Die Hälfte der Gemeinde ist in Afrika. Das Gefühl hat man. Was passiert mit unseren jungen Leuten? Ne? Der begeistert die, schickt die raus, haut ab, fliegt wieder zurück nach London, ne? Und überlässt uns hier den ganzen Chaos. Die wollen alle nach Afrika, unsere jungen Leute. Wie sollen wir sie unterstützen? Wir wollen doch umziehen. Mit wem wollen wir jetzt umziehen? Ne? Und das ist ja auch so. Ein Pastor ist jemand, der gerne, ne, ja, seine, ich will nicht Schafe sagen, weil es so bescheuert ist, bin selber ein Schaf, aber ne, seine Leute sammelt und die Qualität der Gemeinschaft und ach komm, bleib doch, ne? Möchte man Heike und Selalem auch jetzt sagen, ach komm doch, was wollt ihr in Kamerun? Ja, da geht der Teufel umher wie ein brüllender Löwe und sucht euch zu zerreißen. Aber sie wissen, sie haben Frieden, sie haben einen Ruf, sie wissen ganz genau, Gott will das. Und tief in unser Herzen, auch wenn wir so menschlich nicht mitgehen können, wissen wir, das ist vom Herrn, das spüren wir. Gott will das. Wir wissen, was er daraus macht, aber wir wissen, er will das. Ich glaube, es geht uns alle so in diese Sache. Und nicht nur das, auch mit Jenny und mit Katja und alle anderen, die aus unserer Mitte in eine Mission gegangen sind. Das tut weh, aber es ist eine gute Sache. Mann, ich muss mich beeilen, 20 Uhr. Also, wir sind jetzt hier und wir sprechen über diese Spannung, diese gesunde Spannung zwischen Antiochia und Jerusalem. Paulus und Barnabas auf einer Seite, auf der anderen Seite Johannes und Petrus und Jakobus und die Gemeinde, in dem sie leben. Wo sind wir jetzt? 23. Und nachdem er einige Zeit geblieben war, brach er wieder auf und durchzog. Er hat Ameisen in der Unterhose, dieser Mann. Er ist eine Zeit in Antiochia geblieben und da geht es wieder los. Er sagt, das ist so ein starker Trieb in mir, dass es sein muss. Ich muss der ganzen Welt erzählen, dass Jesus Christus der Herr ist. Er geht nach Pyrgien, um die Jünger zu stärken. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos. Jetzt sind wir plötzlich ganz woanders. Oder? Wir sind nicht mehr mit Paulus. Paulus ist da oben nördlich von Antiochia und besucht Geschwister und evangelisiert. Jetzt schwenkt der Heilige Geist seine Scheinwerfer um und strahlt sie auf Ephesus. Da ist Paulus gar nicht da, aber Aquila und Priscilla sind da. Und der Heilige Geist hat das nicht vergessen. Der Heilige Geist wird bestätigen, dass Paulus vielleicht ohne es zu wissen, sie beide genau an der richtigen Stelle gelassen hat. Könnt ihr euch erinnern? Die kamen nach Rom vertrieben, haben alles verloren, was sie hatten, sind zu Rucksackdeutschen geworden und landen da in Korinth ohne irgendwas. Plötzlich taucht Paulus auf und wirkt in ihr Leben hinein. Sie sind so verbunden, sie verkündigen und arbeiten jeden Tag zusammen, haben zufällig denselben Beruf. Er reist nach Ephesus und lässt ihn in ihren neuen Zuhause. Paulus begreift, wie gesagt, vielleicht gar nicht, was er tut. Und sie auch nicht. Vielleicht sind sie traurig. Ja, er will uns nicht nach Jerusalem. Wir werden auch gerne als Juden nach Jerusalem zurück. Aber Paulus hat sie da gelassen und das war alles Gottes Führung. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredeter Mann und gelehrt in der Schrift. Und von diesen Apollos reden wir in 1. Korinther, braucht ihr nicht aufschlagen, denn ihr kennt die Stelle. 1. Korinther 3 und Vers 4, da steht, Mann, Paulus schreibt, was soll denn das? Einigen von euch sagen, ich bin oder wir sind von Apollos und die anderen sagen, wir sind von Paulus. Hier haben wir wieder dieses Spannungsfeld, oder? Genauso wie zwischen Jerusalem und Antiochia. Und Paulus sagt, das ist fleischlich, was soll denn das? Wer aus der Bibel lehrt, hat was zu sagen. Wir müssen nicht für einen Menschen sein und gegen den anderen, sondern hier geht es ums Reich Gottes, um das Wort Gottes. Lernt euch nicht von Menschen abhängig zu machen. Paulus musste ja auch die beiden jungen Geschwistern im Glauben da in Ephesus lassen. Seid von Gott abhängig. Gott sorgt für euch. Aber dieser Apollos kommt und wie gesagt, er ist offensichtlich ein sehr belesener Mann. Er ist ein Charismatiker. Er ist, was Wissen betrifft, unheimlich gut drauf. Denn Paulus bestätigt das. Das Wort Gottes bestätigt das. Aber obwohl er charismatisch ist, obwohl er unwahrscheinlich begabt ist, weiß er nicht alles. Und muss sich von diesen beiden jungen Geschwistern helfen lassen. Nun, Alexandria war inzwischen am Mittelmeer einer der wichtigsten Städte Europas. Und vor einigen Jahren erst, haben sie bei Ausgrabung in Alexandria eine Bibliothek mit über 700.000 Büchern zur Bibel. Eine Bücherei, die zurückgeht zu diesen Tagen. Was hatte Apollos da an Material zu lernen? Und Alexandria war nicht nur eine Weltstadt, sondern sie war für Christen ähnlich wie Korinth. Da waren große Gemeinden von Christen in Alexandria. Und dieser Apollos kommt, ein belesener Mann, kommt und fängt an, in Ephesus zu lehren. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus. Wusste aber, und hier sind wir auch, wir ergänzen uns in der Wahrheit. Keiner hier hat die Wahrheit gepachtet. Der Einzige, der die Wahrheit gepachtet hat, ist der Heilige Geist und das Wort Gottes selbst. Jesus und der Heilige Geist, die haben das Wort gepachtet. Wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht meinen, wir wissen alles. Ne? Hier haben wir einen Mensch, ne? Und ihm muss geholfen werden. Und von wem? Er fing an, frei und offen zu predigen in einer Synagoge. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihn dem Weg Gottes noch genauer aus. Ist das nicht schön? Warum konnten sie das? Weil Paulus das ganze Wort Gottes lehrte. Und das sagt er uns später hier in Apostelgeschichte, werden wir das lesen. Die ganze Lehre, die gesamte Schrift, hat er immer wieder getan, ohne irgendwas rauszulassen. Und aus diesem Grund mussten diese beiden genau Bescheid. Die waren vielleicht jung im Glauben, aber sie kannten die Schrift. Seht ihr, wie wichtig das ist, wenn Leute ankommen. Ja, Apollos hat ja geglaubt an Jesus. Er war ein Bruder, aus dem Geist geboren, aber wusste nur von der Taufe
Johannes, die Taufe von Jesus, das war die Taufe zur Buße. Davon hat er nie gehört. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder an die Jünger dort und empfahlen ihn, ihm aufzunehmen. Und als er dahin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren, durch die Gnade. Achaia ist genau unter Korinth. Es ist da, wo dieser Hafen, worüber wir gerade gelesen haben, wie hieß das noch, Kinchrea oder sowas, ne? Nee, Caesarea nicht. Nee. Kinchrea, ne, oder? Okay, das ist dieser Hafen, wo der Paulus abgereist ist, nach Ephesus und später nach Jerusalem. Das ist Achaia. Und in diesem Gebiet ist der Apollos hier tätig als Missionar. Denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Und wir haben gesehen letzte Woche, dass das ist, was eigentlich Paulus letzten Endes für sich gelernt hat, durch die Probleme in Athen. In Athen hat er mit den Philosophen philosophiert und hat gesagt, ja, diesen unsichtbaren, ich sprach nicht von Jesus, diesen unsichtbaren Gott, in dem wir leben und weben, wunderbar und wahr, aber sprach nicht von Jesus. Und hier ist Paulus' Prägung über Priscilla und Aquila auf Apollos übergegangen und so hat Paulus das Leben von vielen, vielen Menschen da in Osteuropa und in Asien geprägt und zum Segen geworden für viele. Ja, das war es für heute Abend. Etwas kürzer als sonst, aber wir wollen ja nur Schritt für Schritt gehen hier in der Auslegung der Schrift. Lass uns zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass wir so viel von Paulus lernen können. Wir können lernen, zielstrebig zu sein und dennoch flexibel, dennoch zu sagen, so Gott will. Wir können lernen, dass es gut ist, uns andere Menschen anzupassen, des Evangeliums willen, in all dem, was gut und rein ist. Und wir danken dir für Paulus Demut, dass er sich deiner Ordnung gefügt hat. Wir danken dir, Jesus, dass auch wo er das nicht wusste und nicht bewusst aufgenommen hat, dass du ihm dennoch geführt hast. Und ihm für andere Menschen zum Segen gemacht hast. Wir danken dir für seine Liebe und Loyalität an Aquila und Priscilla. Wir danken dir für seine Haltung gegenüber die Brüder in Jerusalem, die Muttergemeinde. Und wir danken dir für solche Gemeinden, Jesus, die viele zum Segen geworden sind, wo Paulus und Barnabas eigentlich herkamen. Wir danken dir aber auch für die Gemeinde in Antiochia, die so stark war in ihrer Liebe für Menschen in Asien, die Paulus begleitet hat, gestärkt hat, für Paulus gebetet hat. Jesus, schenk, dass wir beides sind, Jerusalem und Antiochia. Und dass wir eine bewahrende, sorgende Liebe füreinander haben, dass wir einander nicht loslassen, dass wir einander zum Rechten, zu all dem, was rein ist, ermutigen, dass wir einander warnen vor die Gefahren in der Welt, aber auch, dass wir die Not draußen sehen, Jesus. Die Not hier in Hannover, die Not in Deutschland, die Not in Afrika heute, die Not, die so groß ist in Afrika, Jesus. Wir bitten dich, dass wir zwischen diesen beiden Polen eine gesunde Ausgewogenheit finden, Herr, zwischen Gemeindebau und Evangelisation. Und nur du kannst es tun, Herr. Du kannst das tun durch Aquila und Priscilla. Du kannst das tun durch Apollos, Männer, die besonders begabt und charismatisch sind, redegewandt, Menschen, die eloquent sind. Kannst es aber auch tun durch Menschen, die zwar weise sind und gut ausgebildet, aber Probleme haben, so zu reden wie Apollos, nämlich der Paulus, der mit Gewissheit nicht gewandt war und nicht eloquent war. Wir danken dir aber für seine Zielstrebigkeit. Wir danken dir dafür, dass er nicht abgelassen hat. Jesus, wir werden so schnell bequem in unseren Gemeinden. Und wir gehen lieber den Weg des geringsten Widerstandes. Paulus aber hat sich herausfordern lassen. Und wir danken dir, Jesus, dafür, dass du Paulus gestärkt hast auf dem Weg. Und dass du ihm auch gesagt hast, dass er sich nicht fürchten braucht. Und wir danken dir, dass das, was du ihm gesagt hast, dass du eine große Menge von Menschen hast oder hattest damals in diese Stadt Korinth, dass es tatsächlich stimmte. Wir bitten dich, Jesus, und dir ist nichts unmöglich, dass du uns zum Segen setzt, weiterhin für diese Stadt und durch unsere Geschwister, die im Moment in der Mission sind und die anderen, die gehen werden, Jesus, dass du uns zum Segen machst für andere Völker, wie du Priscilla und Aquila, zwei Zeltmacher, zum Segen gemacht hast für einen großen Mann, einen Mann Gottes wie Apollos. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht neidisch sind aufeinander und unsere Gaben, Herr. Du hast uns Apollos gegeben und du hast uns Paulus gegeben. Du hast uns Aquilas und Priscillas gegeben. Du hast uns noch viel mehr gegeben, Herr. Und wir danken dir dafür. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir alle in den Frieden Gottes dir dienen vom ganzen Herzen, dich lieben und uns nicht verführen lassen, so zu sein wie in der Gemeinde in Korinth, wo wir unsere Lieblinge haben. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass du unser Liebling bist und bleibst, dass wir auf dich vertrauen, dass wir dich lieben, denn du wirst uns nie in den Stich lassen. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der da ist, umschwenkt, Menschen bestrahlt und ermutigt, ja, die Werke von auch den kleinen Jesus, so weit weg von Jerusalem, den Geschwistern in Jerusalem gar nicht bekannt, Aquila und Priscilla. Wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass uns dein Wort gegeben ist als Licht auf einen Weg, auf unseren Weg, auf deinen Weg, Herr. Dein Wort ist uns gegeben zur Ermutigung. Wir danken dir, dass du ein Gott der Hoffnung und der Liebe bist. Mittendrin in all die Herausforderungen, die heute nicht anders sind als damals für Paulus in diese verkommene, schmutzige Stadt wie Korinth unter den Eloquenten in Athen. Herr, da hat sich nichts verändert. Wir bitten dich, dass du uns zum Segen machst, hier in diese Stadt, in Jesus' Namen. Amen.